Wir sind im dritten Mose im Kapitel 8. Wir haben uns die letzten 2 Wochen die Opfer angesehen und das waren alles Bilder von dem, was Jesus für uns getan hat, aber auf der anderen Seite auch ein Bild für unsere Beziehung mit Gott. Da waren zuerst die freiwilligen Opfer, das war das Brandopfer, das hat von der völligen Hingabe Jesu an uns gesprochen und umgekehrt von unserer vollkommenen Hingabe an ihn, dass er alles von uns will. Dann gab es das Speisopfer. Das spricht von der Vollkommenheit Jesu, dass er ohne Sünde war und auf unserer Seite von der Hingabe der Werke unserer Hände für ihn. Und das dritte war das Heilsopfer. Jesus ist unser Heil. Durch ihn können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und das war einfach Beziehung. Festessen mit dem Herrn. Das waren die freiwilligen Opfer. Und dann gab es das Sündopfer und das Schuldopfer. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Er ist gestorben für die Sünden der Welt. Allgemein. Davon spricht das Sündopfer, von unserer Sündennatur. Aber dann das Schuldopfer, auch für unsere konkreten Sünden ist Jesus gestorben. Und wir haben gesehen, da muss immer wieder Gutmachung dabei sein. Es ist interessant, wenn wir anschauen, für Jesus war es von oben nach unten. Er hat sich zuerst voll hingegeben, hat Gemeinschaft mit uns erwirkt und er ist gekommen, hat für unsere Sünden bezahlt. Für uns ist es als Menschen, wir kommen umgekehrt, den umgekehrten Weg. Wir werden es heute sehen, wenn die Priester Opfer dargebracht haben, die haben immer zuerst mit dem Schuldopfer und den Sündopfern angefangen. Und dann ist das Brandopfer gekommen, die Hingabe oder diese Gemeinschaftsopfer der Gemeinschaft mit dem Herrn. Wir brauchen zuerst unsere Sünde beseitigt, bevor wir mit Gott Beziehung haben können. Gut, für diesen Gottesdienst braucht es Opfer, aber es braucht auch Priester. Und das ist, was wir uns heute Abend ansehen wollen. Heute gucken wir uns die Priester an und die Diensteinführung der Priester von Aaron und seinen Söhnen. Der Hebräerbrief sagt uns, wofür der Aaron steht. Der Hebräerbrief sagt uns, dass Jesus unser Hohepriester ist, der für uns eintritt, der uns dient. Wer sind die Söhne Aarons? Das sind wir. Wir sind die Priester. Der Petrus hat uns gesagt im ersten Petrusbrief, ihr seid ein königliches Priestertum. Also auch wir als Christen, als Jünger Jesu, wir haben einen priesterlichen Dienst. Und dieser Text heute Abend, der hat sehr viel dazu zu sagen von Zurüstung für unseren Dienst als Priester, Dinge, die wichtig sind in unserem Dienst, aber auch Dinge, die wir vermeiden sollten in unserem Dienst für den Herrn. Was war die Aufgabe von einem Priester? Der Priester war ein Mittler. Ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und der erste Aspekt war, dass sie Gott vor dem Volk repräsentiert haben. Es konnte nicht jeder einfach in das Allerheiligste oder in das Heiligtum gehen, einfach so zu Gott kommen, sondern da stand der Priester dazwischen. Und der Priester ist für dich zu Gott gegangen. Und das war natürlich, was Jesus getan hat. Er hat Gott, den Vater, repräsentiert. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Aber auch für uns als seine Priester heute, wir sind in dieser Welt Zeugnis für Jesus, für ihn. Und Gott spricht noch besonders zu den Männern, zu den Vätern und sagt, ihr seid die Priester in der Familie. Eure Frauen, eure Kinder sollen Jesus sehen, wenn sie euch sehen. Sehen, wie der Herr ist. Also wir repräsentieren Jesus den Menschen gegenüber, die ihn nicht kennen oder denen, die er uns anvertraut hat. Zweiter Aspekt von der Mittlerschaft war, dass wir die Menschen vor Gott repräsentieren. Und Jesus hat es für uns getan. Jesus ist unser Hohepriester, der beim Vater ist und für uns eintritt. Jetzt gerade betet Jesus für dich und für mich. Er tritt für uns ein, er dient uns. Er ist unser Fürsprecher, unser Anwalt, unser Erlöser. Aber auch wir können das tun für andere Menschen. Wir können Fürbitte tun. Wir können für sie eintreten, sie vor dem Vater präsentieren. Das ist eine wunderbare Sache. Was für ein Vorrecht es ist, dass wir Gott dienen dürfen, dass wir seine Priester sein dürfen. Und das ist reine Gnade. Aarons Söhne waren nur deswegen Priester, weil sie die Söhne von Aaron waren. Nicht, weil sie so gut waren oder so begabt waren oder so brav waren oder ihre eigenen Leistungen oder so schön waren. Darauf kam es nicht an, einfach weil sie Söhne Aarons waren. Genauso für uns. Wir sind Priester, weil wir in Jesus, in unserem hohen Priester, adoptierte Kinder Gottes sind. Nicht wegen dem, was wir getan haben, weil wir so gut sind oder begabt sind oder geistlich sind. Nee, wegen dem, was Jesus für uns getan hat, aus Gnade. Im Kapitel 8 sehen wir jetzt, dass die Priester, bevor sie ihren Dienst beginnen konnten, zuerst eingesetzt werden mussten und vorbereitet werden mussten, zugerüstet werden mussten. Im Vers 1. Und der Herr redete zu Mose, nimm Aaron und seine Söhne mit und die Kleider und das Salböl und den Jungstier des Sündopfers und die zwei Widder und den Korb der ungesäuerten Brote und versammelt die ganze Gemeinde am Eingang des Zeltes der Begegnung. Und Mose tat, wie der Herr ihm geboten hatte. Wir sehen jetzt hier eine ganze Liste von Dingen, die sie mithaben mussten, die sie tun mussten. Der Herr hat sie vorbereitet, sie mussten vorbereitet sein. Und es ist eigentlich immer so, auch in unserem Leben. Wenn Gott dich beruft, wenn Gott dir eine Berufung, eine Vision aufs Herz legt, bevor Gott uns gebrauchen kann in diesem Dienst, den er uns aufs Herz legt, muss er uns zubereiten. Wir müssen vorbereitet werden. Wir sehen das in der Bibel, bei allen Menschen, die Gott gebraucht hat. Es gab immer eine Zeit der Vorbereitung, wo Gott sie trainiert hat, sozusagen für den Job. Wir sehen das bei Mose. 40 Jahre lang am Hof des Pharao. Und dann 40 Jahre lang in der Wüste. Zuerst hat er gelernt, am Hof zu leben und sicher zu schreiben und all diese tollen Dinge. Und dann in der Wüste hat er gelernt, demütig zu sein. Ein Niemand zu sein, allein mit den Schafen zu sein. Und hat auch das Land kennengelernt, wo Gott sein Volk später hinausführen wollte, die Wüste. Und dann, nach 80 Jahren, ich hoffe, wir müssen nicht so lange warten, nach 80 Jahren ist er der Herrn berufen aus dem brennenden Busch und er hat diese Berufung erfüllt. Ich glaube, das, wofür sein Herz schon viel länger gebrannt hat vorher. Ich denke auch an David, der gesalbt wurde und dann 14 Jahre lang auf der Flucht war und einige Lektionen lernen musste. Ich denke an Jesus selbst. 30 Jahre lang. Im Verborgenen. War seinen Eltern untertan, ist versucht worden. Und dann 3 Jahre lang hat sein Dienst gedauert. Und er hat die ganze Weltgeschichte auf den Kopf gestellt. Gott bereitet uns vor. Auch uns. Auch in unserem Leben gibt es immer eine Vorbereitungszeit. Der Herr sagt, verachte nicht den Tag der kleinen Dinge. Jesus hat gesagt, sei treu im Kleinen und dann werde ich dich über mehr setzen. Und diese Vorbereitung ist nicht immer angenehm. Bedenk an den Mose und auch den Paulus, die waren in der Wüste. Paulus 3 Jahre, der Mose 40 Jahre. Ich denke an den David, der war auf der Flucht. Oft sind diese Trainingszeiten nicht immer angenehm. Gott muss oft Dinge aus unserem Leben abschneiden oder Dinge müssen abfallen. Ich war am Sonntag, da war der Einsetzungsgottesdienst mit einem neuen Prediger in der Stadtmission. Und ich war dort und da war irgendein anderer Prediger da. Ich weiß nicht wer, der hieß Otto und sonst noch wo, sonst noch wie. Aber der hat eine tolle Sache gepredigt, was mich echt angesprochen hat. Hat über Erntedank war und Bäume hat er so allgemein gepredigt. Aber eine Sache hat mich besonders angesprochen. Er hat davon erzählt aus seinem Leben, wie er so angefangen hat, voll energisch und voll Aktivität in seinem Dienst für den Herrn. Und da waren viele Blüten an dem Baum, schön anzusehen, Aufmerksamkeit auf sich ziehen, diese Aktivitäten. Aber dann gab es eine Phase in seinem Leben, wo Gott begonnen hat abzuschneiden, wo diese Blüten abgefallen sind. Und ein Baum ist eigentlich nicht dazu da, um zu blühen, das ist auch schön, aber das Ziel ist eigentlich Frucht. Frucht zu bringen, das sollen wir für Jesus tun. Und er hat dieses Bild gebraucht und was mich sehr angesprochen hat, diese Blüten, das Blüten oder Blätter, das Zeug, was abfällt, Es ist nicht vergeblich. Was wird aus dem? Das wird zu Humus. Und das düngt dann den Baum und dass die Frucht noch schöner und noch besser wird. Es ist eine wunderbare Sache, die Dinge, die Gott abschneidet in unserem Leben, wo wir gebrochen werden, wo Gott ruft mich dahin und es ist nicht so der Erfolg, wie ich mir es vorgestellt habe. Oder Gott legt mir das aufs Herz und es geht in die Hose. Wir denken uns, ich habe falsch gehört oder ich habe es versaut. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Gott will das gebrauchen. Gott verbraucht diese schwierigen Dinge in unserem Leben als Humus. Dass er dann die Frucht hervorbringen kann, dass wir zugerüstet sind, vorbereitet sind für diesen Dienst, den er wirklich hat. Ich glaube aber auch, wir können die Zeit verkürzen oder verlängern, die Gott uns vorbereitet. Wenn wir willig sind, wenn wir uns hingeben, ist es kürzer, wenn wir uns weigern und störrisch sind und sagen, ich will das nicht, ich will die Lektion nicht lernen, wird es ein bisschen länger dauern, dann bringt der Herr die immer und immer wieder, bis wir sie lernen. Es ist wie im Sport, wie ein Fußballer, wenn ich Fußballstar werden will, dann werde ich das nicht einfach so über Nacht, sondern ich muss sagen, Trainer, ich bin bereit zu trainieren. Trainiere mich, rüst mich zu. Und das ist unangenehm. Ich meine, das sind so Sachen wie Schwitzen und Laufen und vielleicht Muskelkater. Aber ich muss sagen, ja Gott, ich bin bereit, ich gebe mich dem hin, dieser Trainingsphase, auch diesen schwierigen Zeiten in meinem Leben, wo du mich brichst oder wo die Dinge nicht so laufen, wie ich mir das vorstelle. Aber Jesus, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du dein Werk vollbringst in meinem Leben. Schauen wir uns ein paar Dinge an, die wichtig waren, bevor der Priester seinen Dienst antreten konnte. Vers 5. Und Mose sprach zu der Gemeinde, dies ist es, was der Herr zu tun geboten hat. Und Mose ließ Aaron und seine Söhne herantreten und wusch sie mit Wasser. Das Erste ist, sie wurden mit Wasser gewaschen. Wofür steht das Wasser? Reinigung, im Epheser, Reinigung, ja, wodurch? Epheserbrief, Kapitel 5, sagt der Herr, ihr Männer liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde, der sie gewaschen hat im Wasserbad des Wortes, des Wort Gottes. Oder Johannes 15 hat Jesus gesagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch gesprochen habe. Und wir brauchen das wie die Priester. Wir brauchen diese tägliche Reinigung im Wort. Unser tägliches Bad im Wort. Wir sind in der Welt, wir werden bombardiert mit Dreck von allen Seiten. Ob es Werbung ist oder die nichtchristlichen Kollegen oder einfach Dreck. Die Dinge, die wir sehen, die Dinge, die wir hören. Und wir brauchen diese Zeit der Reinigung. Ein Bad nehmen, wo unsere Gedanken wieder auf Jesus ausgerichtet werden, wo unser Sinn gereinigt wird, unser Herz gereinigt wird und genährt wird gleichzeitig. Das Wort Gottes ist wie so ein kosmetisches Duschgel, was gleichzeitig reinigt, aber auch die Haut nährt. Und wir brauchen das. Wir brauchen täglich Zeit im Wort Gottes. Das Zweite, sie wurden bekleidet. Sie wurden gereinigt, sie wurden auch bekleidet. Vers 7. Und er legte ihm den Leibrock an und umgürtete ihn mit dem Gürtel. Und er bekleidete ihn mit dem Oberkleid und legte ihm das Ephod an und umgürtete ihn mit dem Gurt des Ephods und band es ihm damit fest. Und er legte ihm die Brusttasche an und legte in die Brusttasche die Urim und die Tummim. Und er setzte den Kopfbund auf sein Haupt und setzte an den Kopfbund an seine Vorderseite das blumenförmige Stirnblatt aus Gold. Das heilige Diadem, ganz wie der Herr dem Mose geboten hatte. Zuerst, wie Aaron bekleidet wird, unser Hohepriester. Und der war sehr schön, der war sehr kostbar eingekleidet. All diese Kleidungsstücke sprechen von dem Dienst Jesu. Verschiedene Aspekte von unserem Hohenpriester, von Jesus. Das Ephod, diese Schürze, spricht von Autorität und Vollmacht, der Gürtel von Dienst, die Brustplatte mit diesen 12 Steinen, die 12 Stämme repräsentiert haben, nahe an seinem Herzen, spricht von der Liebe Jesus. Liebe Jesu, das Stirnblatt spricht von der Heiligkeit Jesu. Wir haben das im 2. Mose genau durchgenommen. Ich glaube, 2 oder 3 Bibelstunden hatten wir über diese Dinge. Im 2. Mose 28, 29 herum. Aber auch seine Söhne wurden eingekleidet im Vers 13. Und Mose ließ die Söhne Aarons herantreten und bekleidete sie mit Leibröcken und umgürtete sie mit einem Gürtel und band ihnen die Turbane um, ganz wie der Herr dem Mose geboten hatte. 3 Kleidungsstücke, und die Priester, die waren einfacher, schlichter eingekleidet als der Hohepriester. 3 Kleidungsstücke. Das erste war, sie waren bekleidet mit Leibröcken. Das spricht von unserer Erlösung, womit Jesus uns bekleidet hat. Er hat uns bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Im 2. Korinther 5 lesen wir, dass der die Sünde nicht kannte, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wir sind erlöst, wir sind gerecht in Jesus. Nicht aus eigenen Werken, nicht aus eigener Gerechtigkeit. Jesaja sagt uns, unsere eigene Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid in Gottes Augen. Es ist schmutzig. Aber Jesus hat ein perfektes, ein heiliges Leben für uns gelebt. Und dieses Leben Jesu wird uns zugerechnet. Wir sind heilig und rein wie Jesus. Im Sechaja, Propheten Sechaja im Kapitel 3 haben wir dieses Bild. Er hat so eine Vision in der Nacht und er sieht den hohen Priester Josua am Stehen, so eine Gerichtssaalszene im Himmel eigentlich. Und da ist der Priester Josua und Satan ist dort und er klagt ihn an und Josua war bekleidet mit einem schmutzigen Kleid. Und der Herr sagt, nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Und dann hat er gesagt, zieht ihm reine Kleider an. Das ist, was Jesus mit uns getan hat. Er hat uns sein reines Kleid angezogen, seine Gerechtigkeit. Wir sind bekleidet mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Heiligkeit. Das zweite Kleidungsstück ist der Gürtel. Gürtel spricht einerseits von Dienst. Jesus hat sich umgürtet mit dem Handtuch und hat begonnen, die Füße zu waschen. Spricht aber auch von einem heiligen Leben, das wir als Priester Jesu anlegen sollen. Wir sind Vorbilder für ihn, vor den anderen Menschen. Im 1. Petrus 1 schreibt der Petrus, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die in eurer früheren Unwissenheit vorhanden waren, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr in eurem ganzen Wandel heilig. Also auch davon spricht der Gürtel, von heiliger Gesinnung, heiligem Leben. Das Dritte, was wir anlegen müssen als Priester, ist der Turban. Turban, die Kopfbedeckung, war ein Zeichen der Unterordnung. Die Juden rennen heute noch mit dem kleinen Kapperl herum. Unterordnung unter Gottes Autorität. Wenn wir dem Herrn dienen wollen, müssen wir ihm untergeordnet sein. Aber uns auch den Menschen unterordnen, die er in Autorität über uns gesetzt hat. Unseren Ehemännern oder den Leitern in der Gemeinde oder den Leitern im Staat, staatlichen Autoritäten oder dem Arbeitgeber. Unterordnung ist eine wichtige Lektion, Demut, wenn wir Diener sein wollen. Wir haben nur Autorität, wenn wir unter Autorität stehen. Und der wirkliche Test ist, wenn wir nicht übereinstimmen mit der Entscheidung, die der über uns getroffen hat. Solange wir alle einig sind, ist es kein Problem. Aber der wirkliche Test, wie es steht mit Unterordnung, ist, wenn wir nicht übereinstimmen. Also die Priester sind jetzt gewaschen, sie sind bekleidet. Das Dritte ist hier, sie werden gesalbt. Vers 10. Mose nahm das Salböl und salbte die Wohnung und alles, was darin war, und heiligte sie. Das war abgesondert für den Herrn. Und er sprengte davon 7-mal auf den Altar und salbte den Altar und alle seine Geräte und die Becken und sein Gestell, um sie zu heiligen. All diese Werkzeuge sind abgesondert für den Herrn. Aber auch die Priester sind abgesondert für ihn. Wir sind seine Werkzeuge. Wir sind abgesondert für ihn. Und er goss von dem Salböl, Vers 12, auf den Haupt Aarons und salbte ihn, um ihn zu heiligen. Kapitel 10 im Vers 7 lesen wir davon, dass das Öl der Salbung auch auf den Söhnen war. Er salbte sie, um sie zu heiligen. Abgesondert für den Herrn. Nur für ihn da. Das ist, was das bedeutet. Öl spricht aber auch immer von was? Von Heiligen Geist. Genau. Wir können Gott nicht aus eigener Kraft dienen. Das ist ganz wichtig, wenn wir Gott dienen wollen. Nicht aus eigener Kraft. Jesus hat zu den Jüngern gesagt, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe, im Heiligen Geist. Und dann sind sie rausgegangen und das Evangelium verkündigt, haben dem Herrn gedient. Wir müssen getauft, erfüllt, zugerüstet sein mit dem Heiligen Geist, wenn wir dienen wollen. Wir müssen auf den Heiligen Geist vertrauen, nicht auf uns selbst. Die Priester sind gewaschen, bekleidet, gesalbt. Als nächstes kommt das Opfer. Zuerst das Sündopfer. Wieder, sie müssen Opfer für ihre eigenen Sünden darbringen. Ohne Opfer können wir nicht zu Jesus kommen, können wir nicht Jesus dienen. Wir brauchen das Opfer für uns selbst als Priester, als Diener des Herrn. Es gibt diejenigen, die so ihre theologische Ausbildung haben, ihren Abschluss, und dann glauben, ja, jetzt kann ich Gott dienen. Ohne dass sie dieses Opfer Jesu für sich persönlich angenommen haben. Pfarrer, Priester, Pastoren. Und es ist ein, ja, vielleicht sind sie ambitioniert, vielleicht meinen sie sogar gut. Aber letztendlich ist es ein Desaster. Menschen bringen andere von Jesus weg, anstatt sie zu ihm zu bringen, wenn sie selbst keine Beziehung haben. Selbst dieses Opfer Jesu nicht für sich persönlich angenommen haben. Werkzeug Satans statt ein Werkzeug Gottes in Wirklichkeit. Also es ist wichtig, wir können Gott nicht dienen. Das ist der erste Anfang. Wir können Gott nicht dienen, bevor wir nicht selbst von neuem geboren sind. Bevor wir nicht in Beziehung mit ihm sind. Sein Opfer angenommen haben für uns persönlich. Vers 14. Er brachte den Jungstier des Sündopfers herzu und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des jungen Sündopferstiers. Und er schlachtete ihm und so weiter und so fort. Wir haben das schon angesehen, wie das funktioniert. Aber wieder hat die Hände auf den Kopf gelegt. Sie haben sich identifiziert mit dem Opfer. Doch das Opfer Jesu nützt uns nichts, wenn wir uns nicht identifizieren damit. Genauso wenig wie das Opfer damals irgendwas gebracht hätte, nur weil das Tier gestorben ist oder geopfert wurde. Das hat dir persönlich nichts gebracht. Da musste diese Identifikation da sein. Für uns heute durch Glauben. An das Werk Jesu, das persönlich anzunehmen. Vers 18. Und er brachte den Widder des Brandopfers herbei. Und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Widders und so weiter und so fort. Zuerst das Sündopfer, jetzt kommt das Brandopfer als nächstes, was von völliger Hingabe spricht. Und Gott will uns ganz haben. Er will, dass wir ihm ganz hingegeben sind. Ich habe ein Zitat gelesen vom William Booth. Das ist der, der die Heilsarmee gegründet hat und in London damals sehr viel Gutes getan hat. Und er wurde gefragt nach das Geheimnis seines Erfolges. Und er hat gesagt, das Geheimnis ist, dass Gott mich ganz besitzt. Er hat gesagt, es gab Männer und Frauen mit größerer Intelligenz als ich und mit besseren Möglichkeiten als ich. Aber seit dem Tag, wo ich die Vision hatte, was Gott in London tun könnte, habe ich beschlossen, dass er alles haben wird von William Booth. Das war das Geheimnis. Ganze Hingabe, nicht geteilt, nichts zurückhalten. Ganz für dich, Gott. Sündopfer, Brandopfer als nächstes das Einwärmungsopfer, Vers 22. Und er brachte den zweiten Widder, den Widder der Einweihung herbei. Und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Widders. Und er schlachtete ihn. Und Mose nahm etwas von seinem Blut und tat es auf das rechte Ohrläppchen Aarons und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Und er ließ die Söhne Aarons herantreten und Mose tat etwas von dem Blut auf ihr rechtes Ohrläppchen und auf den Daumen ihrer rechten Hand und auf die große Zehe ihres rechten Fußes. Und Mose sprengte das übrige Blut ringsumher an den Altar. Also ein Einweihungsopfer jetzt ganz speziell für den Dienst. Wir sind nicht würdig, dem Herrn zu dienen. Aber das Opfer macht uns würdig. Das Opfer, das Jesus für uns dargebracht hat. Das ist das Bild, was wir hier sehen. Ich meine, wir haben Dinge getan, die wir nicht tun sollten. Wir sind an Orte gegangen, wo wir nicht hingehen sollten. Wir haben uns Dinge angeschaut, angehört, die wir nicht hören sollten. Und hier sehen wir, dass das Blut auf das Ohr getan wird, unserem Hörorgan, das, was unsere, wo wir das hören, was unsere Gedanken beeinflusst. Das Blut auf den rechten Daumen, das, was wir tun, auf die Zehe, das, wo wir hingehen. All diese Unzulänglichkeiten sind weggewaschen durch das Blut Jesu. Und er hat uns wirklich rein gemacht. Und dadurch können wir ihm überhaupt erst dienen. Wir können ihm in Freiheit dienen, ohne dem Schrott der Vergangenheit, ohne dass wir diese Dinge mitschleppen müssen. Ich glaube, es ist auch bildlich davon, dass dieses Blut uns beschützen soll. Auf unseren Ohren und Händen und Füßen, dass wir aufpassen, wo wir hingehen, was wir tun, was wir reinlassen in unsere Gedanken. Vers 25. Und er nahm das Fett und den Fettschwanz und alles Fett, das an den Eingeweiden ist, und den Lappen der Leber und die beiden Nieren und ihr Fett und die rechte Keule. Und er nahm aus dem Korb der ungesäuerten Brote, der vor dem Herrn war, einen ungesäuerten Kuchen und einen Kuchen mit Öl bestrichenes Brot und einen Fladen und legte es auf die Fettstücke und auf die rechte Keule. Und er legte das alles auf die Hände Aarons und auf die Hände seiner Söhne und schwang es als Schwingopfer vor dem Herrn. Also wir sehen wieder das Fett. Das Fett ist das Beste, das wissen wir inzwischen schon. Gott verdient das Beste in unserem Dienst. Er verdient unser ganzes Leben. Er verdient, dass wir in unserem ganzen Leben immer das Beste geben, weil er hat sein Bestes für uns gegeben. Er hat sich uns ganz hingegeben. Und dann ist dieses Schwingopfer, wo sie diese Gaben vor Gott geschwungen haben, ihm praktisch symbolisch hingegeben haben. Vers 29, und Mose nahm die Brust und schwang sie als Schwingopfer vor dem Herrn. Von dem Einweihungswidder wurde sie für Mose zum Anteil, ganz wie der Herr dem Mose geboten hatte. Also sie sind mit leeren Händen gekommen, nun wurde dieses Schwingopfer in die Hände gelegt, sie haben sie dem Herrn dargebracht, dem Herrn geweiht, und dann wurde es gegessen. Es ist ein Segen geworden für andere, in dem Fall der Mose hat es bekommen. Spricht auch von unserem Dienst. Wenn wir zu Jesus kommen, kommen wir mit leeren Händen. Gott, ich habe nichts zu geben ohne dich. Ja, du musst mich füllen. Du musst mir die Hände füllen, dass ich weitergeben kann. Wir kommen nicht in unserer eigenen Kraft, mit unseren eigenen Ideen, mit unseren Talenten oder unseren Fähigkeiten oder unserer dynamischen Persönlichkeit. Mann, ich werde heute die Geschwister segnen. Oder ihr Männer, ich werde heute meine Familie segnen. Ich bin so gut, ich habe was zu geben. Sondern wir müssen zum Herrn kommen. Herr, was willst du, dass ich tue? Und ich weiß, dass all diese natürlichen Talente, diese Gaben, die ich habe, das, was ich aus eigener Energie produzieren kann, ja, all diese Dinge, die ich tun kann, das ist nutzlos, wenn du mich nicht salbst, wenn du mir nicht die Hände füllst. Ich bete es jedes Mal, wenn ich eine Bibelstunde vorbereite. Herr, du weißt, was die Leute brauchen, nicht ich. Und Gott, leg du mir aufs Herz. Vor jedem Gottesdienst. Herr, hilf mir. Ich weiß, dass die Dinge, die ich sage, ohne ihm, ohne dass er uns füllt, unsere Fähigkeiten, unsere Talente füllt, salbt, ist es wertlos. Wir können jede Menge Lärm produzieren und jede Menge Aktivität produzieren. Aber wenn die Salbung des Herrn nicht drauf ist, dann ist es nur Schall und Rauch. Wenn es halt von ihm geführt ist und von ihm gesalbt ist. Und wir alle haben das schon getan. Und wir alle wissen, das ist Zeitverschwendung. Das ist Energieverschwendung. Es ist wichtig, dass wir vom Herrn geführt sind, von ihm gesalbt sind. Nicht stolz kommen, guck mal, was ich zu geben habe, sondern Herr, füll du mir die Hände. Ja, du hast mir natürliche Gaben, du hast mir geistliche Gaben, du hast mir Dinge in mich reingelegt, aber Jesus, wenn du nicht mit mir bist, wenn du das nicht salbst, dann kann ich einen Zirkus veranstalten und niemand wird gesegnet. Vers 30. Und Mose nahm von dem Salböl und von dem Blut, das auf dem Altar war, und sprengte es auf Aaron, auf seine Kleider, sowie auf seine Söhne und auf die Kleider seiner Söhne mit ihm. Und er heiligte Aaron, seine Kleider und seine Söhne und die Kleider seiner Söhne mit ihm. Das hat sie mit Blut angespritzt. Es hat gut gehalten. Die sollten nie vergessen, es ist das Blut, das dich würdig macht. Nicht irgendwas an dir, sondern das Blut an dir. Sie demütig bleiben. Ist eine ganz wichtige Sache, wenn wir dem Herrn dienen. Demut. Nichts bringt uns so schnell aus dem Dienst raus wie Stolz. Satan hat es erfahren. Ah, ich werde mich erheben. Gott hat gesagt, okay. Und tschüss. Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er wird seine Ehre mit niemandem teilen. Und Gott kann stolze Menschen nicht gebrauchen. Wir werden das noch später ein bisschen genauer ansehen. Vers 31. Und Mose sagte zu Aaron und zu seinen Söhnen: Kocht das Fleisch am Eingang des Zeltes der Begegnung, ihr sollt es dort essen, und das Brot, das im Korb des Einweihungsopfers ist, ganz wie ich es geboten habe, Aaron und seine Söhne sollen es essen. Und den Rest von dem Fleisch und von dem Brot sollt ihr mit Feuer verbrennen. Also jetzt hatten sie Gemeinschaft mit dem Herrn. Vers 33. Und vom Eingang des Zeltes der Begegnung sollte 7 Tage lang nicht weggehen, bis zu dem Tag, an dem die Tage eures Einweihungsopfers erfüllt sind. Denn 7 Tage sollen euch die Hände gefüllt werden. So wie man an diesem Tag tat, hat der Herr zu tun geboten, um Sühnung für euch zu erwirken. 7 Tage lang sollt ihr Tag und Nacht am Eingang des Zeltes der Begegnung bleiben und sollt für den Dienst des Herrn sorgen, damit ihr nicht sterbt. Denn so ist mir geboten worden. Und Aaron und seine Söhne taten alles, was der Herr durch Mose geboten hatte. Fünfter Punkt, fünfte, was sie hier getan haben, oder was wichtig war, ist, dass sie die richtigen Prioritäten hatten. 7 Tage in der Gegenwart des Herrn. Haben sich vielleicht gedacht, hey Gott, wir sind bekleidet, wir sind gesalbt, wir sind voll Eifer hinauszugehen und dem Volk zu dienen. Aber der hat gesagt, ihr müsst warten. Ihr müsst zuerst viel Zeit mit mir verbringen. Gemeinsam mit mir sein. Bei mir sein, dort im Heiligtum, Gemeinschaft mit mir haben. Wenn du ein Segen sein willst für andere, musst du zuerst gesegnet werden vom Herrn. Du musst zuerst empfangen. Du kannst nicht geben, was du nicht hast. Unser Dienst ist ein Überfließen von dem, was Gott in unserem persönlichen Leben tut. Und ich denke, das ist der Bereich, wo wir wahrscheinlich am meisten Fehler machen. Zumindest wenn ihr so veranlagt seid wie ich. Wir rennen drauf los. Wir wollen drauf los, Dinge zustande bringen, aktiv sein. Und vernachlässigen dann die stille Zeit mit dem Herrn, dieses Warten auf ihn, die Dinge im Gebet vor ihm zu wälzen, ihn zu suchen, ihn zu hören. Es fällt uns schwer, mir zumindest. Es kommt uns so unproduktiv vor. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Der Herr sagt im Vers 35, ihr braucht die Zeit, weil dass ihr nicht sterbt, sagte. ist der Kern, das ist das Herz eures Dienstes, die Beziehung mit Jesus, diese persönliche Zeit mit ihm. Wenn wir die nicht haben, dann sterben wir. Dann brennen wir aus und mit uns brennt der ganze Dienst aus, den wir tun. Das ist das Wichtigste, unsere persönliche Zeit mit dem Herrn. Egal, ob weiß nicht, du im Predigtdienst bist oder in der Mission oder Vater oder Mutter oder Ehemann oder Arbeitnehmer, egal was du tust. Es ist das Wichtigste, deine persönliche Beziehung, deine persönliche Zeit mit dem Herrn. Sonst haben wir nichts zu geben, Leute. Wenn nichts reinfließt von ihm in unser Leben, kann nichts rauskommen. Wir müssen ihn suchen, wir müssen auf ihn warten, wir müssen baden in seiner Liebe, in seiner Gegenwart, von ihm empfangen. Sonst brennen wir aus. Sonst haben wir nichts zu geben. Zumindest nichts, was inspiriert wäre. Gott sagt, ich muss zuerst ein Werk in euch tun, bevor ich ein Werk durch euch tun kann. Dann im Kapitel 9, der Vers 1. Jetzt ist der große Tag. Und es geschah am achten Tag, da rief Mose Aaron und seine Söhne und die Ältesten Israels. Jetzt kommen alle da zu dem Zelt, beginnen zu dienen, die Priester. Der achte Tag. Ich finde es interessant, der achte Tag ist der Tag, an dem Jesus auferstanden ist. War der erste Tag der Woche. Jesus war das Opferlamm. Zuerst hat er das Opfer dargebracht. Aber am achten Tag, am Sonntagmorgen, ist er auferstanden. Jetzt ist er unser Hohepriester, der für uns eintritt. Und auch wir dienen in der Kraft seiner Auferstehung. Nachdem sie 7 Tage lang gewartet haben, in seiner Gegenwart waren, von ihm empfangen haben, jetzt dienen sie in seiner Kraft. Am achten Tag ist der große Tag. Vers 2, und er sagte zu Aaron, nimm dir ein junges Kalb zum Sündopfer und einen Widder zum Brandopfer ohne Fehler und bringe sie da vor dem Herrn. Und zu den Söhnen Israel sollst du reden, nehmt einen Ziegenbock für das Sündopfer und ein Kalb und ein Lamm, einjährige ohne Fehler für das Brandopfer und einen Stier und einen Widder für das Heilsopfer, um sie vor dem Herrn zu opfern und ein Speisopfer mit Öl gemengt, denn heute wird der Herr euch erscheinen. Und sie brachten das, was Mose geboten hatte, vor das Zelt der Begegnung, und die ganze Gemeinde trat heran und stand vor dem Herrn. Und Mose sagte, dies ist es, was der Herr geboten hat, dass ihr es tun sollt. Und die Herrlichkeit des Herrn wird euch erscheinen. Und Mose sagte zu Aaron, tritt an den Altar und opfere dein Sündopfer und dein Brandopfer und erwirke Sühnung für dich und für das Volk. Es kommt der Dienst am Volk. Das Opfer für dich und für das Volk. Dienst ist auf andere zentriert. Deswegen heißt das Wort Dienst. Ist nicht zur Selbstdarstellung, ist nicht, dass andere mir dienen, sondern ich diene. Gott hat uns zum Dienst berufen. Das ist besonders wichtig für die, die in der Gemeinde dienen. Wir sind für die Gemeinde da und nicht die Gemeinde für uns. Wir sind hier, um zu geben, nicht um zu nehmen. Wir sehen oft so hässliche Beispiele von Leuten, die im Dienst sind, um zu bekommen, um die Leute auszunehmen, um die Show abzuziehen. Nee, wir sind Diener, wie das Wort sagt. Deswegen heißt es Dienst. Das heißt nicht bekommst, sondern Dienst. In den nächsten Versen sehen wir die Opfer. Und wir haben das schon durchgemacht. Wir gehen das jetzt nicht nochmal ins Detail, was alles mit dem Fett passiert und wo genau das abgetrennt wird. Aber die Opfer. Und zuerst muss er für sich selbst ein Opfer darbringen. Und ich stelle mir vor, das war demütigend. Der Priester vor dem Ganzen, es waren um die 3 Millionen Leute versammelt hier. Das Erste, was er tun muss als seinen öffentlichen Dienst, er muss ein Opfer für seine eigenen Sünden darbringen. Sündenbekenntnis, ich bin schuldig. Demut. Ist auch wichtig im Dienst, Demut, einfach Ehrlichkeit. Wir müssen nicht versuchen, geistlicher zu wirken, als wir wirklich sind. So die übergeistliche Show abzuziehen. Einfach ehrlich sein. Hey Mann, ich bin ein Sünder und es ist nur Gnade, dass Gott mich gebraucht. Und dann bringt er die Opfer für das Volk dar. Wieder zuerst das Sündopfer, dann das Brandopfer, Speisopfer, Heilsopfer in dieser Reihenfolge. Zuerst wird für die Sünde Sorge getragen und dann kommt die Hingabe und die Gemeinschaft mit dem Herrn. Lies mal weiter im Vers 22. Das Resultat von dem Ganzen. Aaron erhob seine Hände zum Volk hin und segnete sie. Und er stieg herab nach der Opferung des Sündopfers und des Brandopfers und des Heilsopfers. Und Mose und Aaron gingen hinein in das Zelt der Begegnung. Und als sie herauskamen, segneten sie das Volk. Also wieder, wir sehen, nachdem sie in der Gegenwart des Herrn waren, nachdem sie herausgekommen sind, da konnten sie ein Segen sein, da konnten sie das Volk segnen. Als sie herauskamen, segneten sie das Volk. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn dem ganzen Volk. Und Feuer ging vom Herrn aus und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstücke. Als das ganze Volk es sah, da jauchzten sie und fielen auf ihr Gesicht. Mann, stell euch das vor, die Herrlichkeit des Herrn. Ganz Israel ist versammelt da um das Heiligtum und die Herrlichkeit des Herrn erscheint. Vielleicht war es diese Wolke. Und dann das Feuer. Das wäre ein toller Film. Sollte man so einen Monumentalfilm draus machen. Das Feuer fällt vom Himmel und der Herr zündet selbst dieses Feuer an auf dem Altar. Das war das Feuer, das nie erlöschen sollte. Erlöschen sollte. Danke, Christine. Frau Lehrerin. Gott hat selbst das Feuer angezündet auf dem Altar. Und es sollte nie ausgehen, dieses Feuer. Immer am Brennen gehalten werden, rund um die Uhr. Wow, da wäre ich gern dabei gewesen. Das Video bestelle ich mir im Himmel. Den Aaron interviewen, wie das war damals. Das Feuer Gottes vom Himmel, das auf den Altar fällt. Das ist, was wir brauchen. Altar spricht von dem Werk Jesu. Und das ist, was wir brauchen auf unserem Altar, auf unserem Herzen. Das ist das Feuer des Herrn. Das brennt auf unserem Herzen. Feuer von dem Herrn und Feuer für den Herrn. Das ist, was wir brauchen. Dann sehen wir, dass das Volk gejauchzt hat. Ja, die haben, war eine laute Sache. Aber dann sind sie auch auf ihr Angesicht gefallen in stiller Ehrfurcht. Verschiedene Arten, Gott anzubeten. Und alles hat seinen Platz. Großes Fest. Aber jetzt sehen wir, was inmitten dieses Festes, was ein ordentlicher Dämpfer war. Im Kapitel 10. Wir haben einige Dinge gesehen, die wichtig waren für unseren Dienst, aber jetzt werden wir einige Fehler sehen, einige tödliche Fehler, die wir vermeiden müssen als Diener des Herrn. Kapitel 10, Vers 1. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, nahmen jeder seine Räucherpfanne, die waren dazu da, diese Pfannen, um den Weihrauch darzubringen vor dem Herrn. Sie nahmen seine Räucherpfanne und taten Feuer hinein und legten Räucherwerk darauf und brachten fremdes Feuer vor dem Herrn dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Da ging Feuer vom Herrn aus und verzehrte sie und sie starben vor dem Herrn. Wahnsinn, inmitten dieses Festes plötzlich zwei Priester gegrillt. Sind wörtlich ausgebrannt in ihrem Dienst für den Herrn. Was war das Problem? Das Problem war, dass sie fremdes Feuer dargebracht haben, das der Herr nicht geboten hatte. Wichtiges Prinzip: Gott macht die Regeln, nicht du. Du kannst nicht dein eigenes Ding drehen. Gott segnet keine geistlichen Experimente. Aber ich probiere was Neues aus. Wir können nicht einfach so kommen, wie wir wollen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ah, wir müssen ein bisschen kreativ sein, vielleicht meditieren oder so. Jesus sagt, nein, nur ich. Ja, aber Gott macht die Regeln. Wir müssen auf seinem Weg kommen. Und Gott sagt uns in der Bibel auch, wie wir ihn anbeten sollen. Gott will uns in unserem Dienst, er will uns führen. Nicht, dass wir unser eigenes Ding drehen. Wenn du dein eigenes Ding drehst, ohne dem Herrn, ohne seine Führung, dann wird genau das passieren, was mit dem Nadab und dem Abihu, komischer Name, passiert ist. Du wirst ausbrennen. Was war fremdes Feuer? Im Kapitel 16 werden wir lesen, dass das Feuer für den Gottesdienst, dass sie räuchern sollten, oder wenn sie räuchern wollten, das musste vom Brandopferaltar kommen. Nicht irgendein Feuer, sondern vom Brandopferaltar. Glühende Kohlen vom Brandopferaltar heruntergenommen. Nadab und Abihu haben fremdes Feuer dargebracht. Nicht Feuer vom Altar. Mir ein Feuerzeug rausgenommen und eigenes Feuer selbst angezündet. Das durfte nicht sein. Wovon spricht der Brandopferaltar? Erinnert ihr euch noch? Brandopferaltar spricht vom Kreuz, vom Werk Jesu für uns. Der Paulus sagt im 2. Korinther 5, Verse 14 und 15, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Das ist die Motivation für unseren Dienst. Der Altar, das Werk Jesu am Kreuz für mich und seine Liebe für mich. Das ist das Feuer, was auf unserem Herzen brennen soll. Das ist, was mich motiviert, Gott zu dienen. Nicht fremdes Feuer. Falsche Motive. Eigenes Feuer, also unsere Ambitionen, mein Geltungsdrang. Oder ich werde bezahlt dafür. Oder ich bekomme einen Titel. Oder vielleicht auch noblere Motive. Ah, ich habe so ein Herz für die Menschen. Oder ich liebe meine Frau, deswegen will ich ihr dienen. Oder ich habe so eine Vision für die Gemeinde Gottes. Eigene Energie, eigene Motivation. Wenn das deine Motivation ist, wirst du ausbrennen. Wirst du sterben. Und sich nur umsehen. Du siehst ständig Leute, die mit Begeisterung in irgendeinen Dienst gehen und dann nach einiger Zeit sind sie völlig ausgebrannt. Nach kurzer Zeit. Frustriert. Und der Grund ist, dass sie gedient haben aus falscher Motivation. Falsche Feuer im Herzen. Wenn wir anderen Menschen dienen, werden wir enttäuscht werden. Ohne Ausnahme. Wenn das unsere Motivation ist. Ah, ich möchte Kindern dienen, weil ich liebe Kinder. Ja, manchmal sind die Kinder Monster. Alle, die im Kinderdienst dienen, die wissen das. Oder ich helfe meiner Frau, ich diene meiner Frau, weil ich irgendwas von ihr bekommen will. Vielleicht Sex am Abend. Oder ich liebe meinen Mann nicht, ich tue es, um irgendwas von ihm zu bekommen. Das ist nicht die Motivation. Oder ich will in der Gemeinde dienen, dass ich Anerkennung kriege. Ja, manchmal kriegen wir keinen Dank. Manchmal kriegen wir keine Anerkennung. Manchmal hat sie Kopfweh. Und wir sind frustriert. Wir sagen, vergiss es. Das ist nicht, was ich mir vorgestellt habe in dem Dienst. Ich habe gedacht, ich diene lauter kleinen Engeln, wenn ich da unten in den Kinderdienst gehe. Es war nicht, was ich erwartet habe. Ich bin es satt. Ich bin es müde. Ausgebrannt. Aber wenn du es für Jesus tust, aus Liebe für ihn und dich regelmäßig an das erinnerst, was er für dich getan hat, wenn wir das wirklich verstehen, ja, deswegen die Opfer vorher, ja, er hat meine Sünde getragen. Er hat mich so sehr geliebt, dass er sich selbst ganz für mich hingegeben hat und er hat mir gedient, er hat mich höher geachtet als sich selbst. Und ich kann wirklich Vergebung haben. Ich kann in Beziehung leben mit dem Heiligen Gott. Und wenn dieses Feuer seiner Liebe auf meinem Herzen brennt und diese Liebe für ihn, das wird nicht ausbrennen. Das Feuer am Altar, das brannte immer. Sein Werk, seine Liebe für mich, das ist was Beständiges, was immer brennt. Seine Gegenwart in mir, die Vergebung, die ich habe, die wird immer für mich da sein. Der Heilige Geist, der in mir brennt. Sehe, wenn wir dieses Feuer in unserem Herzen haben, wenn das unsere Motivation ist, wenn das mich drängt, die Liebe Christi mich drängt, dann werden wir nicht ausbrennen. Egal, wie die Menschen reagieren. Oder egal, ob ich was zurückkriege oder nicht. Das ist nicht meine Motivation. Ich gebe nicht um, was du bekommst, sondern ich tue es für dich, Jesus. Und ich weiß, du wirst mich belohnen, Jesus. Und wenn die Liebe Christi uns treibt, dann werden wir nicht ausbrennen. Wir müssen mit der richtigen Motivation Jesus dienen und sonst werden wir nicht weit kommen. Vers 3. Und Mose sagte zu Aaron: Dies ist es, was der Herr geredet hat. Bei denen, die mir nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Und Aaron schwieg. Gott will geheiligt sein, Gott will geachtet sein. Wir wissen nicht genau, vielleicht haben die zwei in Sünde gelebt. Und ich meine, wenn du in bewusster Sünde lebst, wirst du ganz sicher ausbrennen. Du wirst vom Herrn abgeschnitten sein, von deiner Lebensquelle. Aber wir sehen auch spezifischer, was der Grund dafür war. Gott sagt: Ich will geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Die beiden Priester, der Nadab und der Abihu, haben in einer Art und Weise gedient, dass sie die Aufmerksamkeit auf sich selbst gezogen haben. Sie wollten im Mittelpunkt stehen. Sie wollten die Ehre haben. Und trauriger wäre es irgendwie für den Aaron. Im nächsten Vers heißt es, und Aaron schwieg. Aaron kannte seine beiden Jungs, wusste, dass sie die Tendenz hatten, so, wir wollen den Applaus, wir wollen die Aufmerksamkeit, ja, hier kommen die Priester. Im 5. Mose heißt es, der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. In Jesaja 48 sagt er, meine Ehre gebe ich keinem anderen. Also besonders für die von uns, die hier im Dienst unter Anführungszeichen im Gemeindedienst sind. Es ist gefährlich, wenn wir die Aufmerksamkeit auf uns lenken wollen. Das ist was, wo der Herr nicht mitspielt. Wenn wir die Aufmerksamkeit des Fokus der Leute vom Herrn weg auf uns lenken. Wir sehen das im Dienst von Jesu nie. Jesus hat Wunder getan, hat Tote auferweckt, Größeres, als wir je tun werden. Und das Resultat davon war, sie haben immer Gott verherrlicht und Gott gepriesen, den Vater. In der Apostelgeschichte der Petrus und der Johannes, wo sie den Gelähmten heilen, oder Gott heilt sie durch ihn, sagt, steh auf im Namen Jesu, und er steht auf und alle wollen sie erheben. Und Petrus sagt, was seht ihr uns an, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann. Und dann erzähle ich ihnen von Jesus, der es getan hat. Paulus und Barnabas, als sie nach Lystra gingen und auch wieder ein Gelähmter wurde geheilt und die wollten sie anbeten und haben den Dorfstier hergebracht, wollten den opfern. Die Götter sind gekommen. Das hat der Paulus gemacht, die haben ihre Kleider zerrissen und haben gesagt, ach, wir sind nur Menschen wie ihr und bekehrt euch von diesen nichtigen Götzen zu den lebendigen Gott. Jesus hat gesagt in Matthäus 5, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Gott sagt, ich werde geheiligt sein, ich werde die Ehre bekommen. Ich werde meine Ehre mit niemandem teilen. Warum sagt Gott das? Warum will Gott seine Ehre nicht teilen? Ist er so egoistisch? Oder ist er so unsicher? Fürchtet er Konkurrenz? Er ist Gott. Wieder bei allem, was Gott uns sagt, weil er es gut mit uns meint. Weil Gott die Menschen liebt. Und er weiß, wenn die Menschen dich verehren und dich erheben und auf dich schauen, dann werden sie enttäuscht werden und sie verletzt werden. Jeder Mensch, jede Gemeinde wird dich früher oder später irgendwann enttäuschen. Der Einzige, der dich nie enttäuschen wird, ist der Herr. Deswegen sagt er, ich werde meine Ehre, meine Herrlichkeit mit niemandem teilen. Weil er nicht will, dass Leute verletzt werden, weil du Aufmerksamkeit auf dich ziehst oder Leute auf dich ausrichtest statt auf Jesus. Und das ist genau das, was wir sehen in diesen Diensten, wo die Menschen so im Mittelpunkt stehen. Und dann fällt er in Sünde und alles ist kaputt, was der Erdbau ist. Aber wenn wir auf Jesus schauen, er wird uns nie enttäuschen. Er ist treu, selbst wenn wir untreu sind. Deswegen sagt Gott es, weil er uns lieb hat. Schnell noch. Verse 4 und 5. Und Mose rief Michael und Eli Zaphan, das wäre ein schöner Name für ein Kind, die Söhne von Aarons Onkel Uziel, und sagt zu ihnen, tretet herbei, tragt eure Brüder weg vom Heiligtum hinaus vor das Lager. Und sie traten herbei und trugen sie in ihren Leibröcken hinaus vor das Lager, ganz wie Mose geredet hatte. Also der Onkel und die Cousins mussten sie raustragen, damit die Priester sich nicht unrein machen an den Toten. Vers 6, und Mose sagte zu Aaron und zu seinen Söhnen Eleazar und Itamar, euer Haupthaar sollt ihr nicht freihängen lassen und eure Kleider nicht zerreißen, das war ein Zeichen für Trauer, damit ihr nicht sterbt und er nicht über die ganze Gemeinde zornig wird. Aber eure Brüder, das ganze Haus Israel, sollen diesen Brand beweinen, und den der Herr angerichtet hat. Vom Eingang des Zeltes der Begegnung sollt ihr nicht weggehen, damit ihr nicht sterbt, denn das Öl der Salbung des Herrn ist auf euch. Und sie taten nach dem Wort des Mose. Sie durften nicht trauern. Sie durften nicht klagen. Warum? Es hätte impliziert oder irgendwer hätte das so verstehen können, dass das, was Gott getan hat, falsch gewesen ist. Oder dass es nicht fair wäre. Und sie hätten Gott falsch repräsentiert. Manchmal geht es uns auch so. Manchmal verstehen wir Schicksalsschläge nicht oder warum wir in Schwierigkeiten haben. Und wir haben diese Tendenz, wenn es Rückschläge in unserem Leben gibt, sind wir voll Selbstmitleid und wir wollen die Sympathie der anderen Menschen. Ich bin so arm. Und wir fallen in Selbstmitleid und wollen das Mitleid und wir jammern und beschweren uns und nichts falsch an Trauer. Wenn wir geliebte Menschen verlieren oder so, das ist normal. Aber nicht ewig. Und nicht dieses ewige Selbstmitleid und Jammern. Und ich erzähle es jedem, der es hören will, wie arm ich bin. Wenn wir uns jammern, wenn wir uns beschweren, dann geht das immer auf die Kosten von Gottes Ruf. Vermitteln den Eindruck, na, Gott ist nicht gut. Gott ist nicht gerecht. Gott ist nicht ein Gott der Liebe. Nein, aber Gott ist gerecht. Gott ist liebevoll und er will das Beste. Und darum, wenn wir durch schwierige Zeiten durchgehen und wir alle gehen oder werden durch schwierige Zeiten durchgehen, lasst uns nicht jeden anjammern und jedem erzählen, wie arm wir sind und in Selbstmitleid verfallen. Ich glaube, es bringt Gott Unehre. Genauso wie die Leute, die ständig geben was auf für den Herrn oder bringen ein Opfer und erzählen jedem, oh, was für große Opfer ich bringe, dass ich Jesus dienen kann und wie arm ich bin, was ich alles aufgegeben habe. Ich bin so arm. Bisschen Mitleid, Leute. Kommt schon. Nee, wir müssen sagen, Gott ist gerecht. Gott, deine Wege sind richtig und gerecht und gut, und auch wenn ich es nicht verstehe. Gott, ich werde dich anbeten und ich werde dir vertrauen, dass du es gut meinst in meinem Leben. Hesekiel ist unser Beispiel dafür. Es war manchmal brutal, ein Prophet zu sein im Alten Testament. Der Herr hat gesagt, Hesekiel, ich werde morgen deine Frau von dir nehmen. Sie wird sterben. Als Zeichen, als Bild für das Volk. Und ich will, dass du nicht trauerst. Hart. War schwer. Aber glaubt ihr, die haben es bereut? Herr und Frau Hesekiel? Ich glaube, es sind glückliche Menschen. Ich glaube nicht, dass sie jetzt im Himmel sitzen und sagen, ach, jammerschade. Ich glaube, dass sie sagen, preis dem Herrn. Ich durfte ein Bild sein für das, was Gott tun will. Gott hat mich gebraucht, preis dem Herrn. Vielleicht hat der Hesekiel gesagt, preis dem Herrn, ich bin meine Frau los. Nee. Bin sicher, er hat gesagt, ah, wenn wir mal mit ihm im Himmel reden, ich glaube, Hesekiel wird sagen, ja, es war sehr schwer und es war hart, aber Gott hat mich gebraucht und ich durfte predigen darüber und Gott hat uns belohnt. In der ewigen Perspektive. So auch wir, wenn wir durch schwierige Zeiten mitgehen, dann lasst uns durchgehen, dann lasst uns nicht jammern. Lasst uns nicht Leute sein, die sich ständig beschweren. Oh Gott, meint so hart mit mir. Ich verstehe es nicht. Lasst uns ein Zeugnis für Gott sein. Die Zeiten, wo wir Zeugnis sind für Gott, sind nicht die einfachen Zeiten. Da kann jeder happy sein. Da kann jeder gut drauf sein. Das sind die schweren Zeiten. Und wenn wir da im Vertrauen auf Jesus festhalten, dieses Selbstmitleid, dem Widerstehen dieser Versuchung, zu sagen, ja, es ist schwierig, aber Gott, du bist bei mir, ich vertraue dir und ich will mich nicht fallen lassen, ich will mich nicht gehen lassen, ich will mich nicht selbst mitleiden, sondern ich will einer sein, der zum Segen wird für andere. Ich bin dein Diener, Gott. Dann werden wir erstens ein Zeugnis sein für die, die Jesus nicht kennen, weil die werden sagen, wow, was ist mit dir los? Weil die gehen genauso wie wir durch schwierige Zeiten. Das gehört zum Leben dazu. Aber dann sehen sie den Unterschied im Leben von uns, die wir Gott kennen. Und das Zweite, glaube ich, es wird auch eine Ermutigung für die sein, für die Geschwister. Philipperbrief haben wir das so schön gesehen, wo der Paulus sagt, dadurch, dass ich im Gefängnis bin, sind die anderen ermutigt worden, für den Herrn aufzustehen und ein Zeugnis zu sein und einzuspringen für mich. Mose schwieg. Er wusste, dass Gott recht hatte. In Vers 8 haben wir auch noch so einen Hinweis, was ein Problem war mit den beiden. Und der Herr redete zu Aaron, Wein und berauschendes Getränk sollst du nicht trinken, du und deine Söhne mit dir, wenn ihr in das Zelt der Begegnung hineingeht, damit ihr nicht sterbt. Eine ewige Ordnung für eure Generationen und damit ihr unterscheidet zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen und zwischen dem Reinen und dem Unreinen und damit ihr die Söhne Israel in all die Ordnungen, die der Herr durch Mose euch geredet hat, lehrt. Ich glaube, das dritte Problem mit den beiden waren, sie waren einfach betrunken. Sie waren nicht mehr fähig zu unterscheiden zwischen richtig und falsch, zwischen Heiligen und Unheiligen, zwischen waren nicht mehr fähig, das Volk zu lehren. Weil sie mit ihren reingewankt sind in das Heiligtum und Mist gebaut haben. Deswegen sagt Gott uns im Neuen Testament, uns Priestern im Neuen Testament, er sagt, betrinkt euch nicht mit Wein. Ist nichts falsch an Wein, ist nichts falsch an ein Glas Wein oder ein Glas Bier zu trinken, aber besauft euch nicht, sondern seid voll des Geistes. Ist nichts falsch an Wein, es gibt kein allgemeines Verbot. Er sagt auch hier den Söhnen Aarons, wenn ihr ins Heiligtum hineingeht, dann sollt ihr nicht saufen. Er hat nicht gesagt, wenn sie wieder draußen sind und abends nach Hause kommen, vom vielen Schlachten müde und ein Bier trinken. Von war hier nicht die Rede. Aber wenn wir dem Herrn dienen, dann brauchen wir einen klaren Kopf. Und wir wollen fähig sein, Zeugnis zu geben. Klar zu denken, wenn du es brauchst. Also wir als Christen, Gott sagt, wir sollen nichts tun, was unseren Sinn benebelt. Wir sollen uns nicht besaufen, wir sollen uns nicht mit Drogen vollpumpen, sondern wir wollen einen klaren Kopf haben für den Herrn. Wir sollen immer bereit sein, Rechenschaft abzulegen für die Hoffnung, die in uns ist. Wie die Pfadfinder, allzeit bereit. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch bei den Pfadfindern war. Das war so eine kleine Sache, was so ein Spruch, den sie uns immer gelernt haben. Vers 12, zum Abschluss. Mose redete zu Aaron und zu seinen übrig gebliebenen Söhnen Eleasar und Itamar: Nehmt das Speisopfer, das von dem Feueropfern des Herrn übrig bleibt, und esst es ungesäuert neben dem Altar, denn hochheilig ist es. Vers 16. Und Mose suchte eifrig den Ziegenbock des Sündopfers, und siehe, es war verbrannt. Da wurde er zornig über die übrig gebliebenen Söhne Aarons, Eleasar und Itamar, und sagte: Warum habt ihr das Sündopfer nicht an heiliger Stätte gegessen? Es ist doch hochheilig. Und er hat es euch gegeben, die Schuld der Gemeinde zu tragen, um vor dem Herrn Sühnung für sie zu erwirken. Siehe, sein Blut ist nicht in das Innere des Heiligtums gebracht worden. Ihr hättet es auf jeden Fall im Heiligtum essen sollen, ganz wie ich geboten habe. Und Aaron redete zu Mose: Siehe, heute haben sie ihr Sündopfer und ihr Brandopfer vor dem Herrn dargebracht, und solches ist mir begegnet. Hätte ich heute das Sündopfer gegessen, wäre es in den Augen des Herrn gut gewesen. Mose, meine beiden Söhne sind gestorben. Mir ist der Appetit vergangen. Ich kann heute nicht essen. Vers 20, und Mose hörte es, und es war gut in seinen Augen. Gott ist gnädig. Gott sieht vor allem auf unser Herz, auf unsere Motivation. Der Nadab und der Abihu, die haben aus Selbstherrlichkeit gehandelt. Die waren stolz, die haben bewusst gesündigt. Der Aaron und die übrig gebliebenen Söhne, es war keine Rebellion. Es war vielleicht Schwäche. Sie haben gesagt: Ich habe meine Söhne verloren, ich kann heute nicht mehr essen. Und Gott ist gnädig. Wir haben einen hohen Priester, der Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten, der mitfühlen kann. Und er deckt unsere Schwachheiten in Liebe zu. Er kennt uns, er weiß, dass wir nur irdene Gefäße sind. Staub und zerbrechlich. Er ist gnädig. Er kennt unser Herz und er beurteilt uns nach unserem Herzen. Das ist der Maßstab, unsere Motivation. Schon wieder sehr spät. Danke, dass ihr so lang gesessen seid. Ich versuche nächstes Mal, dass es wieder in der normalen Zeit bleibt. Aber doch ein paar wichtige Lektionen und Warnungen für uns, die wir Gott dienen. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir nochmal kurz Danke sagen für all das, was du für uns getan hast, Jesus, für dein Opfer für uns, dass wir umkleidet sind, zugerüstet sind, geliebt sind von dir. Ich bitte dich, dass das Feuer ist, das auf unserem Herzen brennt. Dass wir dich lieben. Fach diese Leidenschaft für dich an, Herr. Erinnere uns dran, wie sehr du uns liebst und was du für uns getan hast. Und ich bitte dich, rüste uns zu und lehre uns, gute Priester zu sein. Mittler, Herr, Menschen auf dich hinzuweisen und anderen Menschen zu dienen. So brauchen wir deine Kraft. Füll uns mit deinem Heiligen Geist. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.